Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info dieser Woche auf Rabe. Das sind die Themen: 25 Millionen für einen zweiten Baldachin. Stadt Bern versöhnt sich mit der Reitschule und will den Vorplatz überdachen. Und Zwangsarbeit in Katar setzt die FIFA unter Druck. Amnesty International katapultiert den Weltfußballverband erneut in die Negativschlagzeilen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Baldachin über den Tramgleisen beim Berner Bahnhof erfreut jung und alt. Obwohl das aufwendige Bauprojekt einst unter Kritik stand, wird es heute von links bis rechts geschätzt. Es erstaunt also niemanden, dass die Stadt schon bald den Bau eines zweiten Baldachins in Angriff nehmen will. Auch dieser soll symbolisch Ordnung ins Chaos bringen. Zu stehen kommen soll er nämlich auf dem Vorplatz vor der Berner Reitschule. Seit Jahren häufen sich die Vorwürfe von besorgten Eltern, dass ihre Kinder jeweils hustend und schneuzend vom Ausgang heimkommen, das weil sie stundenlang auf dem nassen Vorplatz verbracht haben. Der Vorplatz-Baldachin soll Abhilfe schaffen. Das Projekt hat die Stadt Bern gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Kulturraum Reitschule IKUR heute Vormittag vorgestellt. Schützenhilfe erhielten Stadtpräsident Alexander Tschäppet und Baudirektorin Ursula Wies von unorthodoxer Seite, nämlich von SVP-Gemeinderatskandidat und Reitschule-Kritiker Erich Hess.
Wir sozial sind wir Stadtbernerinnen und Stadtberner. Wir tun allen, wo es etwas weniger gut geht als uns, tun wir ein Dach über dem Kopf finanzieren. Aber ist das wirklich sozial?
Es wirkte etwas grotesk, als Erich Hess vor den versammelten Medienleuten seinen Vortrag hielt. Hat sich der SVP-Rechtsaußen-Hardliner plötzlich gemäßigt, fragten sich viele, denn nicht nur die sozialen Worte von Hess erstaunten, sondern auch die Tatsache, dass sich Erich Hess gemeinsam mit der Reitschule betreibenden IKUR und den sozialdemokratischen Gemeinderatsmitgliedern den Medien stellte. Kein Problem, gemeinsam mit Hess für einen Baldachin auf dem Vorplatz zu kämpfen, bekundete Hans Dampf von der IKUR.
Erich Hess geht es wie vielen anderen, je mehr man die Reitschule kennenlernt, je mehr weiß man sie zu schätzen. Und auch seine Initiative, die er jetzt dann wohl zurückziehen wird, die hat er ja nur gemacht, um in den Nationalrat zu kommen. Dieses Ziel hat er jetzt erreicht. Und Gerüchten zufolge war er ja auch schon oft an diesen Gay-Partys bei uns in der Reitschule.
Gay, also im englischen Sinn, lustig, ist das Projekt Baldachin auf dem Vorplatz sicherlich. Entwickelt wurde die Idee nicht etwa in den Amtsstuben von Baudirektorin Ursula Wies oder im Stadtplanungsamt von Alexander Tschäppet, sondern in der Reitschule selbst. Weniger lustig ist der Grund, der zu dieser Maßnahme geführt hat, erzählt Hans Dampf von der IKUR.
Wir stehen ja immer wieder in der Kritik, auch von den Eltern der Jugendlichen, die da auf dem Vorplatz sind, dass zu wenig geschaut wird. Und wir wollen jetzt eigentlich auch versuchen, dass die Leute halt ein Dach über dem Kopf haben und weniger der Witterung ausgesetzt sind und somit halt auch gesünder ihre Zeit vor der Reitschule verbringen können.
Tausende von Jugendlichen verbringen das Wochenende regelmäßig auf dem Vorplatz der Reitschule. Dass sie mit dem zweiten Berner Baldachin nun ein Dach über dem Kopf erhalten sollen, war von Anfang an auch dem Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppet ein Anliegen. Für ihn ist klar, bei der Jugend darf nicht gespart werden.
Heute müssen sie einfach die Besten sein und sonst sind sie nicht mehr dabei. So blöd das tönt, ich bin auch für Sparen. Man kann ganz vielen Orten sparen, beim Militär angefangen, bei anderen Investitionen angefangen. Kein Problem mehr, ich brauche keine zweite Gotthardröhre. Man kann sparen, aber ich glaube, bei den Jüngsten zu sparen ist fatal.
25 Millionen Franken soll der Baldachin kosten, das ist teurer als der schon bestehende Baldachin auf dem Bahnhofsplatz. Das hängt damit zusammen, dass für die Glasplatten ein spezielles Panzerglas benutzt wird, welches praktisch unzerstörbar ist und eine spezielle farbsprayabweisende Beschichtung enthält. Die Kosten will sich die Stadtberner Baudirektorin und SP-Gemeinderätin Ursula Wies mit Bund und Kanton teilen, denn immerhin kämen viele Jugendliche, die das Wochenende auf dem Vorplatz verbringen, aus der ganzen Schweiz.
Also wir haben ja den Auftrag des städtischen Parlaments, dass wir die Finanzierung sichern. Das haben wir jetzt über den Investitionsrahmenkredit auf kantonaler Ebene erreicht. Wir haben auch das Projekt auf Bundesebene eingegeben. Das entscheidet sich Ende Juni. Und auch den städtischen Projektierungskredit wollen wir noch holen, so dass wir einen Bau auf 2019 ungefähr planen könnten.
Spätestens 2020 soll der Baldachin fertig sein und Jugendliche auf dem Vorplatz der Reitschule vor Regen, Hagel und Schnee schützen. Dass ausgerechnet der notorische Reitschule-Gegner und SVP-Gemeinderatskandidat Erich Hess für das Projekt gewonnen werden konnte, hat einen besonderen Grund. Der Baldachin soll nämlich so gebaut werden, dass Reisende im vorbeifahrenden Zug das Kulturzentrum Reitschule nicht mehr sehen können.
Die Reithalle ist ein Riesenschandfleck mitten in der Stadt Bern im Zentrum. Jeder Tourist, der mit der Bahn in Bern einfährt, ist das der erste Eindruck, den er sieht.
Der Standortvorteil Bern soll also durch dieses ambitionierte Bauprojekt gefördert werden. Allerdings gibt es auch Gegner. Stadtrat Lucius Theiler von der Grünen Partei Bern hat bereits angekündigt, dass er gegen das Projekt Einsprache erheben wird.
Alles wird begründet in Bern mit dem Standortvorteil. Man fragt nicht mehr nach dem Nutzen, man fragt nicht mehr, bringt es dem Volk wirklich etwas, man fragt nicht mehr, ist es finanziell vertretbar, sondern nur noch der Standortvorteil, das ist die heilige Kuh, der Götze der heutigen bernischen Wirtschaftspolitik und diese rein wachstumsorientierte Betrachtung, die stellen wir ganz grundsätzlich in Frage immer und immer wieder.
Die unheilige Allianz von IKUR, SP und SVP hat auch Gegner auf der rechten politischen Seite. Die FDP findet es skandalös, dass die Stadt Bern für 25 Millionen Franken einen Baldachin vor die Reitschule stellen will. Stattdessen solle sie nun endlich das Projekt Hochhaus auf der benachbarten Schützenmatte in Angriff nehmen, meint Stadtrat Bernhard Eicher.
Ich denke, gerade auf der Schützenmatte wäre es interessant, ein Hochhaus zu stellen, beispielsweise für die Fachhochschule, vielleicht auch für Büroräumlichkeiten, weil das ist ein sehr attraktiver Platz, der im Moment eigentlich sehr schlecht genutzt wird.
Trotz Opposition geht das Projekt Baldachin auf dem Vorplatz nun in die Vernehmlassung. Die Chancen stehen gut, dass es am Schluss zustande kommt, denn in einem Punkt sind sich fast alle einig: Der Vorplatz der Reitschule ist ein schützenswerter Platz, an dem sich Jugendliche treffen, sich gegenseitig austauschen und inspirieren können. Oder wie es Erich Hess ausdrückt:
Sozial ist, wenn die Menschen untereinander wirklich auch sozial sein.
Rabe Info.
Während wir von Radio Bern Rabe das Scherzen unseren Gästen an den Humortagen im Toscho in der Reitschule überlassen, haben verschiedene Medien sich heute sogenannte April-Scherze in den News erlaubt. Der Bund berichtet, die Tour de France setze die Stadt Bern unter Druck, einen Brunnen zu entfernen. Im Juli kommt die Tour de France nach Bern, das ist kein Scherz, der Scherz ist, laut dem ersten städtischen Whistleblower MB wolle Alexander Chappett den Kreuzgasbrunnen in der Altstadt entfernen. Schon lange sei ihm der Brunnen, der nicht von einer Brunnenfigur verziert ist, ein Dorn im Auge. Die Tour de France sei nun die beste Gelegenheit, das Stück verschwinden zu lassen. Regionaler ist der Scherz der Berner Zeitung. Zum ersten Mal in der Geschichte würden zwei Gemeinden fusionieren, die nicht benachbart sind. Sigriswil und Belp wollen sich zusammentun, denn Belp habe den Flughafen, aber keine Touristen und Touristinnen. Sigriswil hingegen habe Touristen und Touristinnen, aber keinen Flughafen. Der wahre Grund hinter der Fusion sei jedoch die Zweitwohnungsinitiative. In Sigriswil ist die Quote an Zweitwohnungen erschöpft, in Belp bei weitem nicht. Fusionieren die beiden Gemeinden, dürften in Sigriswil wieder Ferienhäuser gebaut werden. Top-April-Scherztreibende in der Welt sind einmal mehr die Briten und Britinnen. Rechtsaußenpolitiker, EU-Gegner mit Leidenschaft und UKIP-Chef Nigel Farage kündigt auf Twitter an, er wehre sich nun gegen den Brexit und kämpfe für den Verbleib Britanniens in der EU. Daily Mail berichtet, eine Frau spiele in Zukunft James Bond. Und eine britische Jobvermittlungsagentur für Mütter sucht nun im Auftrag der ESA und NASA ein Mutter-Baby-Team, das im Weltraum Experimente zum Windelwechseln in der Schwerelosigkeit durchführt. Und jetzt die wirklich wichtigen und ernsthaften Nachrichten des Tages. Laut der NZZ darf die Werbeallianz Admira nächste Woche den Betrieb aufnehmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde des Verbandes Schweizer Medien und der Tamedia abgewiesen. Somit darf der gigantische Werbezusammenschluss von SRG, Ringier und Swisscom seinen Betrieb aufnehmen. Das alles tönt jetzt ein bisschen unspektakulär aufs erste Hinhören, ist es aber nicht. Falls diese Werbeallianz nicht doch noch durch ein Gericht gestoppt wird, dürfte das einmal mehr die Medienlandschaft umpflügen. Private Radios, Fernsehstationen und die gedruckte Nicht-Ringier-Presse dürfte weiter verschwinden. Außerdem macht sich die SRG fit für die Zeit, wenn das sogenannte Gebührensplitting aufgehoben würde. Das ist eine Forderung von SVP-nahen Kreisen, die, wenn sie Erfolg hat, auch den Todesstoss für Radio Bern Rabe bedeuten könnte. Laut dem Tagesanzeiger will die Bundesanwaltschaft gegen Serge Gayach ermitteln. Serge Gayach ist einer der höchsten Bundesbeamten, nämlich Finanzdirektor des Bundes. Der Grund für die Ermittlungen sind falsche Anschuldigungen, Verleumdung, Amtsmissbrauch und versuchte Nötigung. Erhoben werden die Vorwürfe von einem Whistleblower. Dieser hatte Gayach während mehreren Jahren mit Informationen versorgt, welche dubiose Informatikbeschaffungen aufzeigten. Als Berichte über die Missstände in die Medien gelangten, distanzierte sich Gayach vom Whistleblower und ließ ihn wegen Amtsgeheimnisverletzung anzeigen. Das ließ der Whistleblower nicht auf sich sitzen und wandte sich an die Bundesanwaltschaft. Die Klage gegen ihn ist zwar nun vom Tisch, nicht aber die Klage gegen Gayach. In der Bundesverwaltung ist in den letzten Jahren viel Misswirtschaft bei der Beschaffung von Informatik passiert. Es kam zu Korruption und zu Abschreibungen in vielfacher Millionenhöhe. In Frankreich gehen im Moment im ganzen Land bis zu einer halben Million Menschen auf die Straßen. Sie protestieren laut SRF gegen die Arbeitsmarktreformen. Die sozialdemokratische Regierung will unter anderem die 35-Stunden-Woche lockern und den Kündigungsschutz aushebeln. Dagegen haben Gewerkschaften und Studierendenverbände zu Protesten aufgerufen. Zum Wetter. Morgen Samstag wird es trotz einigen Wolken meist sonnig. Das Thermometer zeigt bis zu 18 Grad. Übermorgen Sonntag bleibt es relativ warm bei 19 Grad. Auch das sonnige Wetter bleibt uns erhalten. Auch die nächste Woche bringt viel Sonne und ein paar Wolken bei Temperaturen knapp unter 20 Grad.
Rabe Info.
Steter Tropfen hüllt den Stein, besagt das Sprichwort, und vielleicht nützt es etwas beim Weltfußballverband FIFA. Gestern hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nämlich den vierten Bericht vorgelegt zur systematischen Ausbeutung von Arbeitskräften im Golfemirat Katar. das im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft von 2022. Der jüngste Amnesty-Bericht zeigt schwerwiegende Missbräuche auf, bis hin zu Zwangsarbeit. Kurz darauf hat die FIFA Stellung bezogen. Wilmar Hall hat die Details.
Der jüngste Amnesty-Bericht über Katar spricht von monatelang ausbleibenden Lohnzahlungen, von heruntergekommenen und überfüllten Arbeiterunterkünften inmitten der Glitzer- und Glamourwelt des Golfstaates. Der Bericht spricht von Arbeitsbedingungen, die nach internationalem Recht klar als Zwangsarbeit klassifiziert würden. Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz.
Es geht darum, dass die Arbeiter auf den Baustellen, die hauptsächlich aus Bangladesch kommen, Nepal oder Indien, oft monatelang bei Affenhitze arbeiten, ohne geregelte Pausen, oft über die gesetzliche oder über 12 Stunden hinaus pro Tag und monatelang keinen Lohn dafür bekommen. Und das verstößt gegen internationales Recht.
Doch selbst wenn es genügend stichhaltige Beweise gäbe, rechtlich gegen Katar vorzugehen wegen dem Verstoß gegen internationales Recht, sei schlicht nicht möglich.
Weil Katar natürlich die meisten diesbezüglichen Konventionen nicht ratifiziert hat. Wir appellieren an die katarische Regierung, das schon seit Jahren das Arbeitsrecht zu reformieren. Und eigentlich hat die katarische Regierung auch zugesagt, dass sie das tun will. Unser Hauptanliegen ist ja die Abschaffung dieses Kafala-Systems. Das ist dieses Sponsorensystem, dass ein Arbeitgeber quasi die Hoheit über seinen Arbeitnehmer hat und dessen Pass einbehält und darüber bestimmt, wie lange er sich im Land aufhalten darf und Arbeitnehmer keine eigenen Rechte haben, wenn sie aus dem Ausland stammen.
Arbeitnehmende in den Golfstaaten sind oft eingeschüchtert. Über ihre Arbeitsbedingungen sprechen sie sehr selten. Denn wer öffentlich Stellung bezieht, riskiert Arbeit, Lohn und Aufenthaltsstatus zu verlieren und allenfalls sogar von der Polizei inhaftiert zu werden. Somit mag es auf den ersten Blick erstaunen, dass sich der Amnesty-Bericht zu Katar auf Zeugenaussagen von über 220 Arbeitnehmenden stützen kann. Alexandra Karle erklärt.
Also es ist ja schon die 4. Untersuchung, die Amnesty International in Katar durchgeführt hat, seit bekannt geworden ist, dass Katar die Weltmeisterschaft 2022 ausrichten wird. Insofern kennen unsere Leute, die natürlich auch die Landessprache sprechen, die Arabisch sprechen, auch schon viele Menschen vor Ort und haben einen besseren Zugang. Die FIFA hat ja auch Journalistenreisen organisiert nach Katar, um zu beweisen, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Bauarbeiter und Gärtner auf den Geländen der FIFA deutlich verbessert haben. Und dann werden einem immer tolle Unterkünfte gezeigt und man spricht mit lauter zufriedenen, glücklichen Arbeitnehmern. Und wir haben natürlich jetzt mit ganz anderen Leuten gesprochen, die sich sonst nicht trauen, vor einer Kamera oder gegenüber Journalisten zu reden. Und die haben uns das bestätigt, dass sich im Grunde nichts verbessert hat.
Befragt wurden Bauarbeiter und Gärtner auf dem Gelände des Aspire Zone Sport Complex, ein 2,5 Quadratkilometer großer, luxuriöser, begrünter Tummelplatz für Sportbegeisterte in Doha, der Hauptstadt von Katar. Angesichts der miserablen Arbeitsbedingungen klingt der Imagefilm dieses Sportkomplexes wie blanker Hohn.
The Aspire Zone Foundation's values are integrity, respect, excellence, accountability, professionalism, synergy and teamwork. We're here to aspire and inspire.
Integrität, Respekt, Verantwortung und Teamgeist, von diesen ehernen Werten der Aspire Zone Foundation spüren die Bauarbeiter offensichtlich nichts. Und ebenso offensichtlich ist sich dieser Problematik selbst die FIFA bewusst. Auf ihrer Homepage schreibt sie zum jüngsten Amnesty-Bericht:
Wir sind weiterhin überzeugt, dass die weltweit einzigartige Anziehungskraft und Präsenz der FIFA-Fußballweltmeisterschaft für wesentliche Veränderungen sorgen können.
Dass die FIFA in Katar grundsätzlich für Verbesserungen der Arbeitnehmendenrechte sorgen könnte, davon ist auch Alexandra Karle von Amnesty International überzeugt.
Also ich denke, dass sich im Großen und Ganzen auf vielen FIFA-Baustellen schon einiges verbessert hat im Gegensatz zu vorher, wo es überhaupt gar keine Arbeitnehmerrechte gab. Aber man darf nicht vergessen, die Arbeitnehmer, die werden sich jetzt vervielfachen, weil die Stadien müssen fertig werden. Man geht von 36.000 aus bis 2018 und bis dahin muss sich politisch auch was verändert haben.
Mit öffentlichem Druck und Gesprächen mit der FIFA versuchen Amnesty, aber auch andere Organisationen seit Jahren, die Arbeitnehmendenrechte auf den WM-Baustellen zu verbessern. Und vielleicht vermag der stete Tropfen, den Stein tatsächlich zu höhlen, vor allem jetzt, wo die FIFA sowieso ständig in den Schlagzeilen ist, wegen dem Korruptionsskandal und dem Machtwechsel an der Spitze. Die Reaktion der FIFA auf den jüngsten Amnesty-Bericht folgte postwendend und laut Amnesty signalisiert die FIFA jüngst allgemein ein etwas offeneres Ohr, auch für die Anliegen von Menschenrechtsorganisationen.
Ob sich wirklich was verändern wird, das müssen wir abwarten. Aber ich denke immer, die FIFA hat es geschafft, dass die Fußball-Weltmeisterschaft, das Finale, das traditionell immer im Sommer stattfindet, kurz vor Weihnachten stattfindet. Also das zeigt einfach, was die FIFA mal eben so beschließen und ausrichten kann. Ich denke, dann kann sie die Macht eben auch gebündelt nutzen, um für bessere Menschenrechte und bessere Umweltstandards sich einzusetzen.
Das sagt Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz. Den jüngsten Bericht zu Katar gibt's im Internet auf amnesty.ch. Den direkten Link zum Bericht gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 1. April auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Einzelne Beiträge gibt es übrigens auch auf soundcloud.com/radio-rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit einer Kinderpsychologin, die sich für Kinder, die in Mafiosi-Familien aufwachsen, einsetzt. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Martin Schneider. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.